Herbstzeit ist Schwammerlzeit. Und so wiederholen wir passend zum Oktober ein Gespräch von 2019 mit Christoph Hahn, Präsident der Bayerischen Mykologischen Gesellschaft, sozusagen der oberste bayerische Pilzforscher. Und meine erste Frage an ihn war, wie denn bitte ein Saftling ausschaut?
Ein Saftling ist meistens bunt, glänzt an der Oberfläche, ist manchmal schmierig, sieht einfach wunderschön aus.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit
Christoph Hahn, Bayerns oberster Mykologe.
Sprich Pilzkundler. Und wie schmeckt der Saftling?
Den sollte man gar nicht essen. Die Saftlinge stehen alle unter Naturschutz, sind rückläufig die meisten Arten und man darf die gar nicht sammeln.
Ist er saftig?
Er sieht saftig aus. Also der Name Saftling ist halt deutscher Volksname. Davon, dass er ein bisschen feucht aussieht, man drückt ein bisschen Wasser raus. Bunt, schön, werden deswegen auch als Orchideen der Pilze bezeichnet.
Und apropos Saft, gab es genug Wasser dieses Jahr mal?
Die Nordbayern haben gejammert, zu Recht, dass es ewig lang trocken war, ohne Ende. Im Süden war es auch im Frühling sehr trocken, sehr heiß und dann kommt plötzlich sehr viel Niederschlag. Also irgendwie die Niederschlagsverteilung ist nicht mehr ganz so, wie man es gewohnt war früher. Also jedes Jahr ist irgendwie da spannend. Aber die Menge reicht eigentlich nicht wirklich aus, um das Defizit vom letzten Jahr komplett auszugleichen.
Über die Veränderungen auf lange Sicht sprechen wir noch. Wir sprechen auch darüber, dass von den zigtausend Arten nur 200 richtig gut zum Essen sind. Aber sind sie auch gesund?
Auch das kommt auf die Art drauf an. Manche sind wirklich sehr gesund, enthalten Vitamine oder Spurenelemente, die wir brauchen.
Zum Beispiel?
Also von den Zuchtpilzen, die wir jetzt kennen, Shiitake gilt als gesund, weil er das Immunsystem stärken soll. Was Spurenelemente angeht, hat zum Beispiel der Steinpilz Selen. Das hilft dabei, dass man Schwermetalle ausscheidet, wenn man sie aufnimmt. Enthält leider auch Quecksilber, wobei das Quecksilber dann wieder durch das Selen ausgeschieden wird, das man aufnimmt. Also Champignons, Egerlinge enthalten teilweise viel Cadmium. Das sind hohen Mengen, ist also richtig ungesund, sollte man eher nicht sammeln.
Und von C wie Cadmium ist es nicht weit zu C wie Cäsium.
Mhm, das ist ja altbekannt.
33 Jahre nach Tschernobyl, immer noch Finger weg von ein paar Arten.
Ja, die Hälfte ist zwar zerfallen vom Cäsium seitdem. Das könnte man ja meinen, dass die Pilze jetzt noch die Hälfte an Strahlung enthalten oder abgeben würden. Stimmt leider nicht, weil die biologische Halbwertszeit ist viel länger. Das heißt, die Pilze können jederzeit aus dem Wasser Cäsium aufnehmen. Und es ist zwar ein bisschen weniger zum Nachlösen da als vorher, die Hälfte ist weg, aber das reicht, dass die Pilze immer noch hemmungslos zugreifen können, wenn sie Cäsium aufnehmen möchten.
Okay. Wie viele Jahre nach Tschernobyl haben Sie gar keine mehr gegessen?
Ja, schon 5-6 Jahre.
Und wie oft im Monat gibt es jetzt noch Pilze bei Ihnen?
Sehr unregelmäßig, weil ich esse gar nicht so oft. Wenn es wirklich richtig schönes Wetter ist und Freunde von mir rufen an oder fragen, kannst du mal mit zum Schwammerlsuchen gehen, wir würden gerne was essen, dann schon. Aber vielleicht in der Saison 10-mal.
Und wenn der Freund sagt, abends schau mal, ich mache dir eine Freude, ich habe gekocht für dich Pilze.
Dann kommt sehr stark darauf an, welcher Freund und welche Kenntnisse er hat oder ob er sie gekauft hat.
Haben Sie schon mal gesagt, danke? Nein.
Ja, einmal.
Weil es Ihnen nicht geheuer war?
Ja, einfach aus. Das hat derjenige, welche nicht so richtig verstanden, war auch ein bisschen eingeschnappt. Aber es war auch keine echte Freundschaft.
An der Stelle, was unterscheidet den Champignon vom Knollenblätterpilz?
Vieles. Spornpulverfarbe ist anders, braunes Spornpulver zu weißem. Das heißt, die Lamellen werden im Alter braun, beim Knollenblätterpilz bleiben sie weiß. Jung sind die vom Champignon eher rosa gefärbt, dann hat der Knollenblätterpilz eine gesamte Hülle, aus der rausschlüpft, die richtig häutig ist. Das heißt, hat an der Basis so so schalenartig, wie Calimero,
wenn das noch kennt. Doch wird es oft verwechselt.
Und der Champignon nicht. Unwissenheit und Riesenfahrlässigkeit.
Weil es ein bisschen ähnlich ausschaut.
Von oben. Weißer Hut, Form kenne ich irgendwo her. Ich habe irgendwo was gesehen in der Auslage, in der Mensa, da lagen Champignons. Das muss ein Champignon sein. Und dieses ganz schnelle Urteil fällen, führt dann praktisch zur Vergiftung. Statt sagen, nein, ich schaue mir Details an. Ich schaue mal, wie sieht er wirklich aus, kann das sein? Ich lese im Buch nach, ich frage einen Experten, es wird einfach gegessen.
Also können wir gleich am Anfang sagen, bei Unsicherheit ab zur Beratung.
Immer. Niemals irgendwas essen, was man nicht hundertprozentig kennt.
Wie war der Moment, als Sie den kräftigen Krempling entdeckten?
Also, ich habe halt einen Pilz gesammelt aus einer Gattung, die ich bearbeitet habe. Damals war ich in der Uni für meine Diplomarbeit und habe gesehen, der sieht anders aus als normal. Und die Entdeckung kam eigentlich erst Stück für Stück durch die Analyse im Labor mit Mikroskop, um zu schauen, ob es sich wirklich von der bekannten Art, das ist ein Krempling, dem kahlen Krempling, unterscheidet. Und das hat ziemlich viel Sisyphusarbeit erfordert, weil ich habe die Unterschiede erst im Boden, im Myzel, im Geflecht gefunden. Und das hat dann wirklich Wochen gedauert und dann wusste ich, ha, der wird noch nicht beschrieben, den kennt noch keiner, der ist neu und das in Bayern.
Und weil der Christoph Hahn kräftig ist, nannte er ihn den kräftigen Krempling?
Nein.
Ist nur frei im Namen geben?
Weil der Pilz so kräftig ist, so große Fruchtkörper hat. Aber ja, ich bin frei im Namen geben.
Und ich habe gelernt, für neue Arten muss ich nicht an Amazonas, da reicht auch Zwiesel.
Sowieso. Da reicht auch Fürstenfeldbruck, da reicht auch München. Es gibt viel mehr Pilze als Mykologen. Das heißt, man kann immer noch auch bei uns Neues entdecken. Das heißt, Sie haben es ja gesagt, 5000 Arten, 8000 Arten, 10.000 Arten. Was ist überhaupt eine Art?
Eine Art Kollegin ist die Rosaria Kilian, die macht gerade Praktikum bei uns und die war vor Tagen an ihrer Seite. Da haben sie nördlich vom Ammersee Pilzfreunde zu spannenden Plätzen geführt und so sprießte in ihr sogleich die Frage.
Ist es jetzt nicht ein bisschen dann auch eine schlechte Strategie, hier so deine Geheimplätze mit allen zu teilen?
Nee, weil es ja nicht um Speisepilze geht, sondern es geht eher darum, seltene Arten zu sehen. Und im Endeffekt auch ist der Wald schützenswert da hinten, ein Naturdenkmal. Und wenn man nicht weiß, was da vorkommt und es nicht kennt, wäre es ja mal wurscht, wenn es abgeholzt wird. Also Wissen schützt.
Haben wir uns ja jetzt um 9 Uhr getroffen hier am Bahnhof. Das ist doch fast ein bisschen spät, oder?
Das ist schon richtig. Allerdings nicht unbedingt, um schneller zu sein als andere Jäger, sondern das liegt an der Pilzfliege, die tatsächlich dann, wenn die Sonne höher steht, aktiver wird. Und man hat größere Chancen, einen wurmfreien Pilz zu erwischen, wenn man wirklich sehr früh unterwegs ist. Wir sind aber jetzt heute ja nicht unterwegs generell, um Speisepilze zu sammeln, sondern um weiterzulernen mit dem Christoph.
Minimal Interesse an Speisepilzen haben wir dann doch, aber nicht hauptsächlich.
Ja, ja, das dachte ich mir auch schon, weil es hat nämlich auch jeder einen kleinen Korb dabei. Also, falls man einmal am Wegesrand was findet. Was gehört zur Grundausstattung dazu?
Ein Messer mit Pinsel eigentlich, ja. Und dass man unterschiedliche Aufnahmebehälter hat für giftige und für essbare. Dass ich es gleich sauber getrennt habe. Und das wäre eigentlich das Beste, sage ich mal. Für die Bestimmung ist das wichtig.
Weil genau, ich beschreibe das mal kurz. Das ist so ein Plastikkoffer mit verschiedenen Abteilungen für die einzelnen Pilze.
Ja, sehr schön. Versuchen wir es mal. Jetzt haben wir eh schon so viel wieder zusammen an verschiedenen Sachen, dass wir eigentlich wieder rausgehen können aus dem Wald in die Sonne zum Erklären. Da sehen wir nämlich mehr als hier.
Streiche Sonne, setze Studiolampe. Aus dem dunklen Tann sind wir zurück. Was lag in den Körben, wo Sie vielleicht selber gestaunt haben?
Was Schönes in dem Eck, wo wir waren zum Beispiel, ist der würzige Tellerling. Der Name ist schon so witzig, das ist bei vielen deutschen Pilznamen so. Das ist sogar ein Speisepilz, den kann man sogar essen. Deswegen heißt er auch würzig, schmeckt auch gut. Ist aber eigentlich gar nicht so häufig. Das heißt, man muss wissen, wo er vorkommt, dann kann man ihn finden. Aber wenn man ihn direkt suchen würde, meistens Fehlanzeige.
Sagen die Namen auch was über die Pilzkundler? Ich glaube, das ist eine verwegene, sehr eigene Truppe. Ja? Perl, Pilz, Schneckling, Leichenfinger.
Ja, fantasiebegabte Gruppe, würde ich sagen, was die Namensfindung angeht. Aber es war früher mal so eine Art Geheimwissen auch in der Bevölkerung. Wer hat es geschafft, Pilze zum Essen zu verwenden, wo andere hungern mussten in früheren Zeiten, in Notzeiten, ohne dass man daran zu sterben? Das heißt, wer hat das Wissen, wo essbare Pilze wachsen? Dann gibt es auch so einen Mythos, man soll niemals seine Sammelplätze verraten. Und das heißt, das ist eine ganze Art Sammelkultur erhalten geblieben aus der Steinzeit. Weil wo sammeln wir denn noch in der Natur? Das scheint auch viele Leute süchtig zu machen. Dieses Gefühl back to nature sozusagen. Und ich bin wieder im Freien und ich selber sammle mein eigenes Essen. Mhm. Was wiederum dann dazu führt, dass manche sagen, ja, muss ich es auch essen, weil ich es ja selber gesammelt habe. Und dann wieder es zu Vergiftungen kommt.
Sagte Christoph Hahn, Bayerns oberster Pilzforscher. Und wer sich vorhin gewundert hat, dass ich sagte 33 Jahre nach Tschernobyl und sich gedacht hat, na, da hat er sich aber verrechnet. Sie hören gerade eine Wiederholung aus dem Oktober 2019. Bayern 2, 1:1 der Talk. Und bei mir zu Gast heute der Pilzkundler Christoph Hahn. Ich habe gestaunt. Pilze sind näher an den Tieren als an den Pflanzen?
Verwandtschaftlich schon, ja. Man erkennt es ja auch direkt. Pilze können keine Photosynthese betreiben, sind nicht grün, haben kein Blattgrün, also kein Chlorophyll. Sie müssen andere organische Substanzen aufnehmen, verdauen, fressen, zur Zelle atmen, wie wir. Sie haben Chitinzellwände. Chitin findet man bei Insekten. Das heißt, sie haben viel mehr Ähnlichkeiten physiologisch auch mit uns als mit den Pflanzen.
Mhm. Und wozu sind sie gut?
Oh, die Frage zu beantworten, das dauert Stunden, wofür sie alles gut sind.
Oh, weia, ich nehme sie gleich zurück.
Ach, die allein schon als Symbionten von anderen Pflanzen, die den Pflanzen Mineralien aus dem Boden liefern. Der Landgang der Pflanzen ging nur durch Pilze. Schon die allerersten Landpflanzen hatten Mykorrhiza. Das ist eine Symbiose mit Pilzen. Pilze helfen uns bei der Verdauung. Pilze helfen dabei, alles, was an Müll, pflanzlichen Müll im Wald herunterkommt, also Blätter, Zweige, Äste, Stämme, wieder zu verwerten, abzubauen, Humus zu bilden. Das heißt, eigentlich Türöffner für viele andere Organismengruppen. Ohne Pilze wäre es traurig auf der Welt.
Mir kam auch spät in den Sinn, ich dachte die ganze Zeit an diese Pilze mit dem Schaft, dem Stiel, dem schönen Dach. Gibt natürlich auch Hefepilze, Schimmelpilze. Die kann ich gar nicht sehen mit bloßem Auge.
Die Einzelzellen nicht, aber was wäre Bayern ohne Bier? Was wären wir ohne Bierhefe in Bayern? Was ist die Menschheit ohne Hefe zum Backen? Bäckerhefe, Bierhefe ist dasselbe. Das heißt, gerade Hefepilze haben unsere Kultur extrem beeinflusst.
Und wenn wir ans andere Ende der Skala gehen, Riesenpilze?
Aber wenn Sie einen Hallimasch meinen, der hat ein normaler Lamellenpilz mit Hut und Stiel, der kann sehr große Myzelien ausbrechen. Das heißt, im Boden ist ein riesengroßes Netzwerk an Pilzbiomasse, der lebt da, das sieht aus wie ein großes Netz und sobald in dem Bereich, wo er vorhanden ist, Holz auf den Boden fällt, ein Baum umfällt, ein Stamm auf den Boden fällt, ein Ast runterfällt, wächst er aktiv drauf zu, verdaut es. Und der kann da Jahrhunderte, Jahrtausende kann da warten, dann immer größer werden und irgendwann, wenn er sich vermehren möchte, bildet er Fruchtkörper, um Sporen zu bilden, aber die ganzen Fruchtkörper gehören dann zu einem Individuum.
Das ist dann wie ein riesengroßer, lebendiger Organismus?
Ist es auch, natürlich.
Und ich merke es gar nicht, wenn ich durchlaufe.
Man sieht es nicht, man geht über den Boden und weiß ja nicht, was im Boden, auch im Holz, an Geflecht, am Pilzgeflecht versteckt ist. Die Aber Pilze leben im Verborgenen.
Gucken wir mal auf die kleinen klassischen Pilze. Drehen, rupfen oder schneiden beim Rausnehmen?
Dem Pilz ist es sowas von egal. Der möchte gar nicht gerupft werden, weil die Fruchtkörper dienen ja der Verbreitung seiner Sporen. Aber ob ich jetzt drehe, rupfe oder was, spielt gar keine Rolle.
Ich soll ihn am besten drin lassen?
Ja.
Und wenn ich ihn rausziehe, war es das dann? Kommt da nichts mehr?
Der Pilz ist ja groß im Boden. Also mehrere Meter Durchmesser haben die meisten Myzelien. Manche 20, 30, 40 Meter, Hallimasch ein paar Kilometer im Extremfall. Und der eine Fruchtkörper an dem einen Punkt, wenn er rausgezogen wird, macht auch nicht viel aus.
Soll ich ihn nicht in Ruhe lassen?
Ah, wie gesagt, wenn man Pilz fragen wird, würde er sagen, warum rupfst du mich? Was soll das? Ich habe dir doch nichts getan.
Die Pilzfreunde. Ich habe so das Gefühl, das sind schon ganz eigene Gewächse, die da durch den Waldstreifen. Was eint die?
Eigentlich das Interesse an den Pilzen an sich. Man kann es wieder sagen, es gibt sogenannte Pilzfreunde, die eigentlich nur essen wollen, die sich natürlich auch als Pilzfreunde sehen. Wo der Pilz sagen würde, ist das mein Freund? Schützt er mich? Hilft er mir? Nee, der nutzt mich nur zum Essen und ich darf hier als Nahrungsgrundlage dienen, aber trotzdem sind das Pilzfreunde, weil sie lieben die Natur, lieben die Pilze, aber halt mit sehr starkem Nutzungsaspekt. Andere Pilzfreunde sagen, ich möchte da gar nicht essen, ich will immer nur fotografieren und rein wissenschaftlich und kartieren und Naturschutz. Und da gibt es dann durchaus auch Konkurrenz oder auch Neid auf beiden Seiten. Die einen sind dann zu abgehoben, arrogant, gönnen der Bevölkerung nicht das Essen von Pilzen. Andere sagen, ihr habt ja gar kein Interesse an den Lebewesen, ihr wollt ja nur rupfen. Also da gibt es natürlich, wie in allen anderen Bereichen, Menschen, es menschelt, aber der Wald gehört keinem. Das heißt, wenn man sich zufällig im Wald begegnet, die meisten sind eher scheu. Die wollen eher weglaufen, um nicht zu zeigen, was sie im Korb haben, weil sie eben dann ihren Claim ja zeigen würden. Ah, hier gab es Steinpilze. Wenn ich jetzt als Normalspätzinger den Steinpilz im Korb sehen würde, könnte ich ja sagen, ach, da war er. Das heißt, eher kommt man gar nicht in Kontakt mit den eher scheuen Wesen, weil die meisten abdrehen.
Auf beiden Seiten. Seltene Arten. Ist vielleicht eine heikle Frage an den falschen Mann, aber ist darunter die Gruppe der sehr eigenwilligen, sonderbaren, leicht erhöht?
Wenn man Naturschützer als sonderbar bezeichnet, dann ja, ansonsten nein. Also ich glaube, die Anzahl sonderbarer Personen ist bei jeder Gruppe immer gleich groß ungefähr.
Und ist es auch Stoff für Ehekrisen, wenn der Partner damit gar nichts anfangen kann?
Ja, sowas kann schon passieren. Also bei mir zum Glück nicht.
Geht Ihre Frau mit?
Auch, aber gut, sie hat mit Pilz jetzt nicht so viel am Hut, aber sie hat mich ja so kennengelernt. Schlimm wird es, wenn man das Hobby beginnt, dann sich reinsteigert, dann nichts anderes mehr machen will, der Partner kann nicht mitkommen. Das kann zu Krisen führen. Da kenne ich auch Beispiele, wo die Ehefrau nicht mehr so glücklich war.
Bis zu dem Tag, wo sie ihm ein Pilzgericht kocht.
Ja, dann wird es kritisch.
Welche drei Pilze sollte sie dann reintun, um die Ehe zu beenden?
Das ist ja fast schon Aufruf zum Giftmord.
Weiß ja keiner, wie sie aussehen. Die giftigsten, die wir hier haben in Bayern?
Der giftigste ist immer noch der grüne Knollenblätterpilz und der kegelhütige Knollenblätterpilz, also die Knollis, die bekannten. Da ist es wirklich bei hoher Dosis schwierig, was zu machen. Lebertransplantation geht noch. Dann gibt es natürlich Pilze, die die Nieren zerstören, wo man auch nicht so viel machen kann dagegen. Rauhköpfe, sehr unangenehm. Und echt das Schlimmste, finde ich, ist ein Neuzuwanderer, der parfümierte Trichterling. Wenn man das Pech hat, den zu essen, nach einem Tag fangen die Hände und Füße an zu schmerzen. Die werden richtig dick und rot. Und dann wird der Schmerz immer stärker bis zum maximalen Verbrennungsschmerz. Das heißt, man fällt dann teilweise, man verliert das Bewusstsein vor Schmerz. Und dieser Dauerzustand hält bis zum halben Jahr an. Das ist das Todesfall aufgrund von Schmerz. Und das ist extrem heftig.
Uff, das wollte ich jetzt gar nicht alles wissen.
Tja, und Opioide helfen leider nicht. Man kann mit Morphin nicht gegen den Schmerz ankommen.
Gehen wir jetzt doch mal weg vom Gift und Tod. Und es gibt ja auch noch so genug Veränderungen. Was haben Sie beobachtet über die Jahrzehnte? Was sich ändert da draußen?
Also zwei Dinge ändern sich recht stark. Zum einen der Düngereintrag, Stickstoffeintrag in die Böden.
Aber doch nicht im Wald.
Doch, natürlich.
Auf dem Feld.
Auch im Wald.
Von wem?
Einerseits durch den Straßenverkehr, Stickoxide.
Aus der Luft.
Aus der Luft, die eingetragen werden. Gut, jetzt wird die Düngeverordnung geändert in Bayern durch das Volksbegehren auch und auch die EU ebenfalls. Früher wurde Odel offen rausgespritzt, dann wird Ammoniak freigesetzt und das geht in die Luft, wird dann von Bäumen aufgefangen, geht im Boden hinein, auch Stickstoffverbindung.
Und dann werden es weniger oder andere Pilze?
Andere und weniger. Und auch durch Wind kann aus von dem Boden Partikel natürlich übertragen werden. Das heißt, durch unseren starken Düngereinsatz in Landwirtschaft und durch den Straßenverkehr werden auch die Wälder aufgedüngt.
Das heißt, seit Sie die Augen offen haben, die letzten 40 Jahre, hat sich schon sichtbar was geändert?
Ja, Brennnessel kommt immer mehr hoch. Also die typischen Stickstoffzeiger, Artenvielfalt geht dann zurück. Deswegen ist auch die rote Liste recht groß. Und das Zweite, was sich ändert, ist das Klima. Man sieht, dass manche Arten sich ausbreiten, die wärmeliebend sind. Dass Arten über die Alpen plötzlich nach Norden vorstoßen, die vorher bei uns gar nicht vorhanden waren, die jetzt plötzlich auftauchen. Da tut sich einiges. Das ist spannend und erschreckend.
Und was finden Sie, wenn Sie mal nichts finden?
Finde ich mal nichts. Man findet immer Pilze.
Ruhe? Immer.
Ach so, Entspannung, Ruhe, das sowieso. Also allein in den Wald reinzugehen, spazieren zu gehen, frische Luft zu schnappen, sehr entspannend und sehr gesund.
Also keine Exkursion ohne Gewinn.
Richtig.
Bayern 2, 1:1 und bei mir ist Christoph Hahn, Bayerns oberster Mykologe, Pilzkundler. Geboren im Sommer 1970 in München und auch im Großraum geblieben, also heute Mammendorf. Großer Großraum, aber als Kleinkind in Gröbenzell und danach noch die Schülerzeit in Tutzing. Und daheim hing irgendwo ein Bild von Franz Josef Strauß?
Nein, das nicht. Nein.
Aber sonst?
Aber zu Hause, also wenn es darum geht, dass ich aus einem konservativen Elternhaus komme, das schon. Also meine Eltern sind eindeutig auf der klassischen bayerischen CSU-Linie gewesen, oder sind sie auch. Und der Bayern-Kurier lag auf dem Tisch, das auch, als Parteimitglied. Und ich als Sohn war am Anfang durch meine Schwester auch mal in der JU sogar drinnen.
Die ist Ortsvorsitzende.
Die war Ortsvorsitzende von der JU, war sehr aktiv politisch. Und da war ich klein, bin mitgekommen, aber ich habe dann gemerkt, dass ich politisch nicht ganz so kompatibel mit der Richtung bin.
Sie sitzen mir mit sehr kurzen Haaren gegenüber. Das war mal anders.
Ja, ich war eigentlich ganz brav als Kind, als Ministrant auch in der Kirche aktiv. Da gab es eine katholische junge Gemeinde und da hat dann ein anderer Ministrant hat dann eine Platte mitgebracht und die war von einer Band, die heißt Iron Maiden und die haben dort aufgelegt, 1983 kam die raus und dann habe ich diesen Sound gehört und war hin und weg und habe dann noch mehr von der Musik angehört und war dann plötzlich richtig ergriffen sozusagen und wow, diese Energie, die Power, dieser Sound und viele aus dieser Szene hatten dann lange Haare, dachte ich, okay, lass dich's mal wachsen und dann wurden die Haare immer länger. Und mir hat es immer besser gefallen und dann wurden die Haare richtig lang. Da ich nicht beim Bund war, ich war untauglich dann später durch einen Unfall, blieben sie sogar lang. Und zwar relativ lang.
Und seit wann sind sie kurz?
Eigentlich, ja, es gab, glaube ich, einen Schüben. Also ich habe dann schon mal zwischendurch so halb kurz abgeschnitten, weil es einfach anstrengend ist. Bürsten, Haarpflege, Spliss verhindern. Ich glaube, Frauen wissen, wovon ich rede. Dann braucht man eine Stunde in der Früh, bis alles dann okay ist. Man will auch gepflegt aussehen. Und dann hat man irgendwann die Faxen dick und dann sind sie kürzer, aber dann wird man doch wieder lang. Dann wachsen sie nach. Und richtig abgeschnitten habe ich sie eigentlich erst, glaube ich, 2006, 2007.
Mit dem Lehrerdasein ungefähr. Aber wir
schwenken
weit zurück nochmal in die erste Klasse ungefähr. Ein Nachbar nimmt sie mit auf Schwammerlsuche. Warum hat es damals so eingeschlagen bei Ihnen?
Keine Ahnung, war auch so ein Aha-Effekt. Also was er gemacht hat, war ökologisch nicht so toll. Er hat mir gesagt, Christoph, dreh alle Pilze um und die, die Röhren drunter haben, keine Blätter, die bringst du mir.
Und den Rest lässt er liegen.
Ja, also aber für ein Kind ist das natürlich spannend. Ich kannte ja keine Pilze. Meine Eltern sind nicht Pilze sammeln gegangen. Das heißt, ich war da völlig unbeleckt von der ganzen Geschichte. Und dann habe ich einen großen Röhrling gefunden, war total stolz, habe den mitgebracht. Und das war so ähnlich wie ja Finderglück, Schatz gefunden, ganz toll. Und das setzt natürlich viel ja, Glückshormone frei. Und dieses Geheimnisvolle, von oben sehen sie alle gleich aus für mich als Kind, alle sind irgendwie braunhütig. Und der plötzlich war das, was gesucht war. Und das habe ich irgendwie gepackt.
Sind Sie dadurch ein bisschen zum Sonderling in der Klasse geworden?
Ich glaube nicht durch die Pilze.
Sondern?
Ja, ich war im Schachclub, ich bin immer noch im Schachclub, bin Schachspieler. Das ist auch etwas, was in der Schule unter normalen Kids jetzt nicht das so...
Und ich, Metal und links?
Ja, naturverbunden, linkstolerant sozusagen.
Daheim hat es gereicht?
Daheim hat es gereicht.
Hat es gescheppert?
Jein, also meine Eltern waren nicht glücklich mit den langen Haaren. Sie waren auch nicht glücklich mit dem Outfit. Meine Großmutter war völlig entsetzt. Väterlicherseits, da gab es richtig Probleme und oh, lass dich nicht sehen, da schäme ich mich ja für dich. Da dachte ich, okay, dann nicht, wenn du mich nicht magst, dann komme ich halt nicht zum Besuch. Und mit meinen Eltern habe ich das so hinbekommen, dass ich gesagt habe, okay, daheim trage ich keine entsprechenden Shirts, wenn ich zur Schule gehe, aber wenn ich dann draußen bin, dann ziehe ich mich um oder habe zwei T-Shirts drunter und das untere kann ich dann tragen. Das heißt, meine Eltern haben es toleriert.
Dann hat der Metal Christoph am 1. Mai 1986 was gemacht. Können Sie sich noch erinnern? Die Tage des Fallouts, aber man wusste es noch gar nicht so richtig.
Ja, 26.04. der Unfall. Und ich habe dann im Fallout blöderweise Fußball gespielt mit meinen Freunden. Dadurch war ich komplett eingeregnet in diesem wunderschönen Fallout und habe dann eben Jodtabletten verschrieben bekommen als Prophylaxe gegen Schilddrüsenkrebs. Das war sehr, sehr erschreckend.
Und war Ihnen als 16-Jähriger auch gleich klar, von den Pilzen lasse ich jetzt mal die Finger?
Ja, wir haben ja in der Schule mit Geigerzähler, unser Physiklehrer uns das gezeigt, wir haben das gemessen, gesehen, haben die Aktivität gemessen im Pausenhof, im Schulhof und da die Pilze das ja aufnehmen teilweise, war für mich jetzt völlig klar, Pilze essen, das geht jetzt nicht mehr.
Ich habe heute mal geguckt, das Landesamt für Strahlenschutz hat gesagt, kleinere Regionen im Bayerischen Wald, der Raum Ingolstadt, Berchtesgaden und Mittenwald. Da würden Sie also weiterhin keine Pilze suchen.
Das kommt von welcher Arten. Also die Arten, die jetzt Cäsium nicht aufnehmen, natürlich schon. Aber wer dort mal Maronenröhrlinge sammelt und essen will, die sehr stark aufnehmen oder Trompetenpfifferlinge, sollte halt aus Gesundheitsgründen nur in kleinen Mengen und nicht regelmäßig das machen. Die Dosis macht das Gift.
Jetzt wurden die Pilze deshalb wahrscheinlich auch jahrelang in Ruhe gelassen. Ist das vielleicht ganz gut auch?
Also es war auffällig damals auch die Statistiken, die Besucher in den Pilzberatungsstellen, gingen auf null zurück. Es hat kaum noch jemand gesammelt. Plötzlich waren Steinpilze im Großraum München wieder häufig. Das war damals schon auffällig, weil viele haben aufgehört zu sammeln, einfach weil es aufgrund des Fallouts kaum ging.
Im Folgejahr hatten sie ohnehin noch ein anderes Problem, hatten einen Skiunfall.
Da hat mir das Knie durchgebrochen, gegen das Gelenk.
Also
Totalschaden.
Das Knie streckt ja und dann ist ja
Schluss. Ja, und das Ende. Und wenn man da mit Gewalt und mit hoher Geschwindigkeit einen Überschlag macht, den Sprung nicht mehr stehen kann, die Bindung nicht aufgeht, die Skispitze in die Piste reingeht, der Unterschenkel stehen bleibt, Körper weiterfliegt, dann macht's knack. Das ist durch. Und Glück im Unglück war es zur gleichen Zeit oder kurz danach, hatte Michaela Gerg bei den Olympischen Spielen in Cagliari im Riesentorlauf eingefädelt und sich das Knie verdreht und dabei mehrere Bänder gerissen. Und die kam nach München, ins Klinikum rechts der Isar. Und da kam ich dann auch hin. Und eigentlich war es kurz davor, dass mein Bein eigentlich versteift werden sollte, als inoperabel. Und um die Michaela Gerg zu operieren, wurde ein Spezialist eingeflogen aus den USA. Und der hat sie operiert und mich da mitgenommen.
Und das war in derselben Woche durch Zufall?
In der Woche, wo ich in Österreich noch mit Gips lag und darauf wartete, nach Hause zu fahren, ist sie verunglückt.
Und nur weil das zusammenging zeitlich, ist ihr...
Deswegen kann ich normal laufen, ist das Bein gerettet worden.
Zufälle. Nur Rennen geht, glaube ich, nicht gut.
Rennen geht nicht. Also alles, wo das Knie belastet wird, Fußballspielen, Ende, Rennen, Ende, Laufen, Joggen, Ende. Im Prinzip nur Fahrradfahren, Schwimmen.
Aber durch den Waldstreifen geht
das immer. Laufen ist immer gesund, spazieren gehen ist gesund.
Abi machen ging auch, ausgemustert werden daraufhin ging auch, Physikstudium ging auch. Sie haben losgelegt auf den Spuren von Stephen Hawking.
Ich wollte eigentlich Kosmologe werden. Ich hatte immer schon seit der Kindheit das Weltall fasziniert, die Sterne. Ich habe ein Teleskop gehabt, stand ständig nachts draußen, habe beobachtet.
Weiter weg von den Pilzen kann man ja gar nicht gucken als zur Milchstraße.
Nee, stimmt. Genau falsche Richtung. Und das war so spannend, das Hobby Pilze kam eigentlich durch Tschernobyl erst auf. Weil witzigerweise ich dann ja meines Hobbys Schwammerlsuchen im Wald beraubt wurde, weil es geht ja nicht mehr, dann fehlte mir was. Ich war eben nicht mehr im Wald unterwegs, weil ja keine Pilze
sammeln. So, und dann haben sie sich ein Teleskop geholt.
Und dann, das habe ich vorher schon gehabt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, wenn ich aber jetzt die Pilze nicht mehr essen kann, dann kann ich es vielleicht versuchen zu bestimmen, dass ich all die anderen braunen Arten, die alle so ähnlich aussehen, den Namen geben kann. Was kommt da eigentlich alles vor? Welche Vielfalt ist da? Und dann habe ich angefangen, Pilze richtig bestimmen zu wollen. Und das war ein so großes Hobby, ist es dann geworden in kurzer Zeit, das war auch so fesselnd, dass ich dann eben auch angefangen habe, noch Biologie als zweites Studium zu machen, parallel.
Aber Sie haben Physik nach 12 Semestern sein lassen.
Ja.
Eieiei. Da waren Sie ja kurz vor Ziel.
Ich war kurz vor Ziel, aber dann habe ich mir gesagt, ich habe lieber einen richtig guten Abschluss in Biologie und keinen halbscharigen in beiden Fächern. Und ich wollte dann ja Biologe werden. Ich habe meine Hoffnung sausen lassen, weil damals war der Stellenmarkt im Bereich Kosmologie, Astrophysik fast, ging gar nichts.
Ich habe im Ohr einen Forscher, der meinte mal sinngemäß, ob jetzt Teleskop oder Mikroskop, man landet beides Male in einem Kosmos.
Ja, Mikrokosmos und der Große. Also das Entdecken, die Neugierde, Neues zu finden, spannende Prozesse zu sehen, ob das jetzt kosmische Prozesse sind, ob das biologische Prozesse sind, die Neugierde hat mich immer getrieben. Mhm. Ich war immer schon als Kind neugierig, wollte mehr wissen, wollte in Sachen auf den Grund gehen und welches Gebiet das dann ist, das einen dann endgültig fasziniert, ist eigentlich fast gleich. Man kann sich für so viele Dinge interessieren. Die ganze Natur ist faszinierend.
Glaube ich. Deswegen haben Sie auch eine ganze Weile forschend dazugebracht. Einser-Diplom in Biologie mit 29 und mit 37 die Doktorarbeit über Pilze, die symbiotisch mit Bäumen leben. Schließlich Quereinstieg. Ja. Lehramt, Physik und Bio.
Zu Gast bei Norbert Joa.
Christoph Hahn kennt die giftigen Doppelgänger.
Als Pilzkundler und hat am Anfang schon erzählt, was den Champignon vom Knollenblätterpilz unterscheidet und den Steinpilz vom wurzelnden Bitterröhrling.
Allein einmal durchschneiden, der wurzelnde Bitterröhrling blaut, der Steinpilz ist Weißfleisch und blaut nicht.
Blaut heißt nach ein paar Minuten?
Nee, sofort eigentlich. Luft kommt an die Schnittstelle, der Sauerstoff oxidiert den Inhaltsstoff, Variegatsäure und dann wird es blau in 1-2 Sekunden. Sofort. Und Steinpilz reagiert gar nicht. Allein das reicht schon aus.
Grünling und Gifthäubling?
Die haben eigentlich gar keine Ähnlichkeit. Stockschwammerl und Gifthäubling sind ähnlich. Und der Grünling kann auch töten. Das ist ein großer Pilz am Boden. Gifthäubling ist ein kleiner Pilz an Holz. Aber zwischen dem essbaren Stockschwammerl und dem Gifthäubling ist eigentlich der einzige greifbare Unterschied, dass beim Stockschwammerl kleine Schüppchen, winzig kleine Schüppchen an Stiel und Ring vorhanden sind. Wenn die fehlen, tödlich.
Fürs Bild im Kopf ist das Radio natürlich dann doch am Ende bedingt tauglich. Also Pilzberatung in diesen Wochen, bitte, bitte.
Ja, wer sich nicht genau auskennt und die Art nicht selber wirklich kennt, soll bitte vorm Verzehr das durch einen Experten überprüfen lassen.
Ich dachte, wie ich das gelesen habe, der Satanspilz hat ein Refugium am heiligen Berg in Andex. Hat sich da einen Spaß gemacht und den dann so benannt?
Nein, der Name ist älter. Das heißt, der Mykologe hieß Lenz und der hat den Pilz damals, also das vom 18. Jahrhundert, hat ihn gegessen, in kleiner Menge probiert, hat sich schwer vergiftet, weil er eben sehr stark magen-darm-giftig ist. Dann hat er rote Farben gehabt und das alles in Kombination, die starke Giftigkeit, die Farben, das ist so teuflisch, hat ihn als den giftigsten Pilz überhaupt, den Botitus Satanas, bezeichnet, weil er eben in kleinster Menge ihn schon 2 Wochen aufs Krankenbett geschickt hatte. Da kommt der Name her. Am Heiligen Berg Andex wächst auch der Satanspilz, weil er Kalkbuchenwälder ganz gern mag und auch Eichen, mag er auch als Symbiosepartner. Und er ist berühmt geworden, weil die Straße nach Andex von Herrsching ausgebaut werden sollte. Und dann stand der Satanspilz dort am Straßenrand und der ist selten auf der roten Liste als stark gefährdet. Und da wird gekämpft, dass die Straße auf der anderen Seite verbreitet wird, dass das Mycel vom Satanspilz nicht zerstört wird durch den Straßenausbau. Und das wurde erreicht.
Triumph des Satanspilzes. Übrigens, der berühmteste deutsche Pilzforscher, Julius Schäffer, starb an
Kahlen Krempling.
Der kahle Krempling. Wie kann ein Pilzforscher an einem Pilz sterben?
Das ist eine sehr spannende Geschichte. Der kahle Krempling wird heute noch in Russland auf dem Markt teilweise verkauft, gegessen als Speisepilz. Er war bei uns auch Speisepilz, wurde gegessen. Es gab aber immer schon den Verdacht, dass bei Kremplingsessern immer wieder mal irgendwo Einzelpersonen sterben. Und da hat man immer gesagt, ja, der Pilz kann es ja nicht sein. Eine Familie mit 10 Personen isst den kahlen Krempling und einer stirbt, dann war es was anderes. Müssten ja alle sterben. Das heißt, es ist gar keine echte Vergiftung. Der kahle Krempling enthält einen noch nicht geklärten Inhaltsstoff, der anscheinend dem Antigenen auf unserer roten Blutzellen ähnelt. Das heißt, das Immunsystem kann erkennen, da ist ein fremder Stoff im Körper, wenn ich Kremplinge esse, und reagiert dann auf diesen Körper durch Antikörperbildung.
Das kann
und die passen auf rote Blutzellen. Und dann gibt es einen Blutsturz.
Laufen. Und wir schalten nochmal hinaus zu Rosaria Kilian. Jetzt wird es wieder friedlicher. Aber auch nicht ganz ohne. In den Wald nördlich vom Ammersee, wo sie vor Tagen unterwegs waren mit Pilzfreunden. Und sie stellte dort draußen die Schicksalsfrage.
Wenn du jetzt so einen Pilz in der Hand hast, auf was für Kriterien achtest du denn dann? Weil ich habe schon gehört, es reicht nicht einfach nur zu unterscheiden, Schwamm ist essbar, Lamelle ist nicht essbar, so wie meine rudimentären Pilzkenntnisse mich das machen lassen würden.
Ja, was du gerade gesagt hast, ist schon mal das Wichtigste. Man geht halt von den offensichtlichsten, allgemeinsten Merkmalen zu kleinen Details vor. Natürlich die Farbe ist wichtig, der Geruch ist wichtig. Dann hat der Stiel einen Ring oder ist er nackt, hat der Stiel eine Knolle an der Basis. Auf dem Hut oben sind da Hüllreste drauf, so weiße Bobbel, wie man vom Fliegenpilz zum Beispiel kennt. Das sind alles Kriterien, die uns dann die Gattung vom Pilz verraten.
Und was hast du jetzt für einen Pilz in der Hand? Wir haben nämlich gerade schon einen analysiert.
Das ist der würzige Tellerling. Selbst als Kenner ist es sehr schwierig, einen Pilz auf Anhieb zu erkennen. Da braucht man oft lange und muss gucken und in den verschiedenen Büchern nachlesen oder so.
Das ist also auch, du liest dann auch in den Büchern nach?
Ja, ja. Also es gibt ja 5000 Pilzarten und man kann einfach nicht alles wissen.
Das ist beruhigend. Ja. Und ist der würzige Tellerling jetzt essbar oder nicht? Weil würzig, es klingt lecker, aber er hat Lamellen. Ich bin verwirrt.
Doch, der wäre essbar. Also es gibt einen Haufen Pilze, die haben Lamellen und sind essbar. Aber es gibt auch einen Haufen Lamellenpilze, die sehr, sehr giftig sind. Da gibt es bis zu 120 Arten, die unter Umständen stark giftig bis tödlich giftig sein können. Und bei den Pilzen mit Schwamm oder mit Röhren gibt es da eben bloß ganz, ganz wenige, die stark giftig sind, aber da ist eigentlich auch keiner tödlich giftig.
Der Gallenröhrling, ne? Ist das so einer mit Schwamm, den man nicht essen sollte? Der ist einfach nur eklig, oder?
Genau, der ist sehr bitter, heißt auch Bitterling im Volksmund, schaut halt ähnlich aus wie der Steinpilz, versaut halt die ganze Pilzmahlzeit und wenn man davon sehr viel isst, kriegt man auch Beschwerden, magen-darm-technisch.
Was macht ihr mit dem ganzen Wissen?
Es geht eigentlich darum, den Menschen die Pilze näher zu bringen. Und wenn man Freude am Pilzen hat, dann will man halt alles drüber wissen. Man muss die Pilze wirklich live sehen, fühlen, tasten, schmecken, riechen. Alles.
Gehen wir mal wieder zu den anderen hinterher. Hier durch die Brennnesseln durch.
Ja, und so stapfen sie frohgemut dahin, die Pilzjünger, und haben als Top 3 der Speisepilze dann gern im Körbchen.
Nummer 1 sind die Morcheln im Frühjahr. Fantastische Pilze. Dann Top 2 Schopftintling. Ist nicht so bekannt. Und ganz banal Pfifferlinge.
Schon,
lieb ich,
gell?
Liebe ich, sind schmecken toll.
Die kann man ganz klasse kochen. Es gibt sie auf dem Markt.
Mhm, die müssen ja alle gesammelt werden. Man kann Pfifferlinge nicht züchten, weil sie mit Bäumen in Symbiose leben. Das heißt, nicht wie bei Champignons, die man einfach in Hallen unterirdisch in großen Mengen züchten kann. Die müssen alle per Hand gepflückt werden, richtig bestimmt sein, dann geputzt werden, gesammelt werden, also von allen Ecken zusammengetragen werden, dann zu den Geschäften gebracht werden. Das ist ein ziemlicher Aufwand.
Was hält dann der Preis
schon gerechtfertigt?
Der Pilzjäger, der durch die Natur streift von den Waren im Discounter auf dem Markt?
Also die gesammelten Pilze, Flüchtlinge, Steinpilze meistens ja alt. Schlechte Qualität oft, gammelig schon, was halt dauert vom Sammeln bis zum Großmarkt, dann zum Verteilen. Und Pilze sind empfindlich, sind eiweißhaltig, sind ähnlich wie Fisch zu behandeln. Man braucht eine richtige Kühlkette. Die ist natürlich eingehalten, aber es dauert dann zu lange, bis wirklich am Endverbraucher sind.
Tage, Wochen?
Das beim Pfifferling kann es sogar Wochen sein. Die sind dann richtig braun geworden, sind schmierig, glitschig. Also man findet in Geschäften manchmal Qualität, das ist fast schon Gift bei Mengung. Vergammelt, also wie Gammelfleisch beim Fleisch, gibt es auch Gammelpilze. Ja, leider.
Das, was ich neulich gekauft habe, Massen an braunen und weißen Champignons.
Ja, die werden gezüchtet. Die sollten hoffentlich relativ frisch sein. Da liegt es auch im Händler, wenn die nicht gekauft werden, ob er die jetzt nochmal anbietet, noch ein paar Tage länger. Aber irgendwann sagt, jetzt sortiere ich sie aus. Das heißt, das hängt dann vom einzelnen Markt ab, wie gut die sind am Ende.
Mhm. Günstig sind sie allemal. Und Strahlen sind dann keine drin, auf keinen Fall.
Nein, die Zuchtpilze sind nicht verstrahlt. Ist ja nicht draußen in der freien Natur, ist dann nicht belastet. Also Cäsium ist kein Thema bei Zuchtpilzen.
Aber das Wetter, das Klima ist ein Riesenthema in dieser Zeit, der Klimawandel. Sie haben es mal gestreift, es kommen Pilze von südlich der Alpen. Aber wie kommen sie über den Brenner?
Ja, der Brenner ist nicht so hoch. Die Sporen können fliegen. Es hängt wieder von der Pilzart ab. Manche Pilze können sich über Sporen schlecht ausbreiten.
Moment.
Und andere gut.
Fliegen?
Ja, die Sporen fliegen in der Luft.
Ein paar hundert Kilometer.
Es gibt Pilze, die können sich weltweit ausbreiten über Sporen.
Aber wie komme ich in die Höhe?
Die sind so leicht, die werden hochgetragen. Selbst ein Jetstream ist Pilzsporen.
Und das ist gar nicht so amüsant und nur bizarr. Sie warnen vor dem duftenden Trichterling.
Der wird in Afrika beschrieben, ist dann nach Spanien eingewandert sozusagen.
Über das Neuankömmling, Gibraltar.
Über Gibraltar anscheinend rübergekommen, die Sporen sind geflogen. Ist dann von Spanien nach Südfrankreich, hat dort Vergiftungen ausgelöst, auch tödliche. Und ist mittlerweile in Österreich und in der Schweiz nachgewiesen. Und ist jetzt praktisch kurz vor den Toren Deutschlands. Und möglicherweise ist er schon längst da, ist nur noch nicht gefunden worden. Das muss doch erstmal ein Experte den sehen, erkennen, bestimmen und sagen, ha, ich habe ihn gefunden. Also im Rheingraben ist er zu erwarten. Und die Aussicht, wenn man den essen würde, an starken Schmerzen zu leiden, monatelang, bis zum Tod, weil der Kreislauf nicht mehr mitmacht, das Herz packt es nicht, diesen Stress, das ist gruselig.
Reden wir vom Königsröhrling.
Der ist wunderschön und so selten geworden. Bei uns Bereich der großen Seen, Starnberger See, Ammersee, ausgestorben. Aber er hat vielleicht eine Chance, dass wir ein Nutznießer vom Klimawandel als wärmeliebender Art, dass er sich vielleicht wieder ausbreiten könnte.
Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft
Christoph Hahn, schätzt Metal und Morcheln.
Und bevor ich dem Pilzkundler Metal serviere, frage ich, wie kochen Sie Ihren Lieblingspilz, die Morchel?
Zum Beispiel in einer Weißweinsoße mit Bärlauch, mit frischem Bärlauch und das dann mit Bandnudeln eingedicht.
Sie schauen mich so verklärt an.
Die Soße ist einfach, der Geschmack ist für mich traumhaft.
Und alles selber gefunden?
Ja.
Sie haben auch Ihren Beruf letztlich selber gefunden, als Quereinsteiger, Lehrer für Biologie und Physik. Und Sie haben von sich gesagt, ich habe einen Sinn für besondere Jugendliche. Weil Sie selber mal einer waren?
Ich war eigentlich eher so der Nerd. Astronomie, Schachclub, Wissenschaft, Pilze, alles etwas schräger. Aber ich habe in Tutzing mal einen Jugendclub geleitet. Und da waren auch schwierige Leute dabei. Und mit denen umzugehen war spannend, war interessant, da zu arbeiten. Ich war auch in der Kirche aktiv als Ministrant, habe da Zeltlager geleitet. Da waren es eher so die Kids, die ein bisschen hyperaktiv waren. Gab es auch damals schon. Aber über den Jugendclub waren es auch wirklich etwas härtere Brocken dabei. Und damit, das war spannend, das mal zu sehen und damit umzugehen. Das heißt, so die pädagogische Arbeit war damals eigentlich schon ein bisschen vorangelegt.
Aber Sie konnten meistens einen guten Kern erkennen.
Ja.
Den man auch wecken kann.
Ans Gute an Menschen zu glauben, schadet eigentlich nie.
Man kann auch sagen, jetzt komm mal runter und lausch mal diesen Klängen und dann ziehen Sie die Quer- oder die Panflöte raus.
Auch das geht, ja. Und Panflöte wirkt zum Beispiel sehr beruhigend.
Sie haben sich tatsächlich eine angeschafft und einen Lehrer gesucht.
Ja, und gefunden. Ulrich Herkenhoff hat mich zum Glück in seine Klasse aufgenommen. Und das ist ein begnadeter deutscher Panflötist, der auch einen Echo-Preis Klassik gewonnen hat. Und bei ihm habe ich dann sehr intensiv und jahrelang Panflöte spielen gelernt.
Auch El Condor Pasa?
Auch, weil eigentlich jeder es irgendwie hören will. Aber das ist südamerikanisch angehaucht und spanischsprachig. Eigentlich geht es um rumänische Musik.
Also vor meinem Auge ist immer Weichzeichner, Jorge Zamfir, sphärische Klänge.
Den habe ich auch als Kind gehört, deswegen habe ich dann auch das will ich auch spielen können. Jorge Zamfir war wirklich auch für mich damals ein Wow-Effekt sozusagen.
Ja, ein Wow-Effekt ist bei mir auch, wenn ich das jetzt alles zusammenbringe. Also einst lange Haare bis zum Hintern, Pilzfreund, Schachclub, Ministrant, links aufgeschlossen, Panflötist. Und wenn ich jetzt noch sage, Iron Maiden, was zieht da durch Ihr Gemüt?
Kindheitserinnerungen und Klassiker, alte Klassiker.
Wollen wir mal ein paar Takte hören?
Gern.
Da lacht er, wie der Satanspilz. Mensch, bring your daughter to the slaughter, zum Schlachten, let her go. Herr Hahn.
Das klingt erstmal böse, aber gut, ich müsste jetzt bei dem Lied den ganzen Text nochmal analysieren, aber es ist in dem Fall mit hoher Wahrscheinlichkeit sarkastisch gemeint.
Na, hoffentlich.
Ja, ist es auch, nicht wortwörtlich, nein, wirklich nicht.
Aber das ist Ihre Musik?
Die Musik ist rhythmisch, sie hat Power.
Rhythmisch, stimmt, ja.
Sie reist mit, schon, ja.
Und Waldeinsamkeit und das geht gut zusammen.
Ach, das ist eigentlich das ist ähnlich, wenn man sagt...
Oder haben Sie einen Kopfhörer auf beim Sammeln?
Nein, um Gottes Willen, nö. Aber es ist ähnlich, wenn ich sage, ich höre Jazz. Das ist ein Universum an Musik. Das heißt, es gibt nicht den Jazz, es gibt auch nicht den Metal. Es gibt sehr viel Musik im Bereich Metal, was wirklich sehr Naturverbundenheit auslöst, auch in gedanklichen Welt, wo Landschaften gemalt werden, Klanglandschaften, romantische Musik, naturverbundene Musik.
Man könnte das Wachstum bestimmter Pilzarten unter Iron Maiden mal erforschen.
Ja, da gibt es sicherlich Ergebnisse, weil wenn die besser aufgedreht sind, der Rhythmus kommt durch, das beeinflusst den Boden schon.
Natürlich. Also Sie waren dann nicht nur im Wald, sondern irgendwann auch mal in Wacken?
Mehrfach, ja.
Bei diesem Wahnsinns-Heavy-Metal-Spektakel in Schleswig-Holstein?
Ja, ein riesengroßes Open-Air-Festival, mir mittlerweile zu groß geworden inzwischen. Also,
wenn man da wächst kein Pilz mehr danach.
Ja, auf den Äckern, wo die Leute alle dann zelten, man braucht fast eine Stunde zu Fuß bis zur Bühne, da bin ich einfach zu alt für mittlerweile. Das muss nicht mal sein, aber Wacken war spannend, war ich mehrfach, ja.
Fürs Schlammrutschen. Dann lieber auch noch ein bisschen Metal in der Schulband?
Mhm.
Im Ernst?
Sie Im Ernst, wo? Ja. Ja, also ich spiele in der Schulband selber das, was halt gerade fehlt. Wenn ich gerade einen Schüler habe, der keinen Bass spielt, seit Jahren ist das so Mangel, spiele ich den Bass. Wenn Klavier gebraucht, brauche ich mich ins Klavier. Wenn Schlagzeug gebraucht, brauche ich mich ins Schlagzeug notfalls. Aber eigentlich spiele ich Gitarre. Und ich singe. Aber auch da eher das, was andere als geräuschvoll empfinden würden. Kehlkopftechniken. Ich schreie, ich mache ja, Untertongesänge, Kehlkopfgesänge. Und teilweise auch die Schüler.
Gibt es schon ein Metal-Stück im Sinne von Fridays?
Nicht das Metal-Stück, aber da ich auch Seminar Klimawandel leite.
In Physik?
Das ist ein Physikseminar, richtig. Und ich habe es auch mitorganisiert, dass die Schüler bei dem großen Weltklimastreiktag alle gemeinsam auf den Schulhof gegangen sind und dort die Politik aufgefordert haben, etwas zu tun sozusagen.
Das heißt, der 20.09. ging ohne Verweise ab.
Bei uns schon, ja. Wir haben selber praktisch demonstriert. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sehr schwierig wird für uns, teuer wird, dass auch Konflikte ausbrechen, Migration aufgrund von Trockenheit, von Kriegen, das ist alles im Bereich des Möglichen. Und wenn wir das verhindern könnten, das wäre gut.
Prognose, die Pilze werden es auf jeden Fall überleben, oder?
Die Natur überlebt es immer. Die Frage ist halt, zu welchem Preis, wie viele Arten gehen verloren. Natürlich werden sich wieder neue Arten bilden, wenn man im Bereich von Millionen Jahren denken würde. Das heißt, für den Planeten Erde spielt das keine Rolle. Das ist eine Kleinigkeit. Aber für uns, wir glauben immer, dass wir technisch so gut sind, dass wir all das irgendwie packen werden. Aber zu welchem Preis?
Und was einen wirklich demütig werden lässt, ich habe gelesen, die Pilze gingen aus den Meeren vor 1000 Millionen Jahren an Land.
Kann hinkommen, was waren sie vor dem Pflanzen dort?
Und wir bauen seit 10.000 Jahren Siedlungen. Mhm. Schließen den Bogen mal, bevor uns das Hirn raucht. Wer jetzt begeistert ist von dem ganzen Thema Pilze und gleich abrücken will im letzten Licht in den Wald, noch einen Satz, bevor es hinausgeht.
Am besten am Vormittag losgehen, weil wenn man am Abend im Wald ist und die Sonne geht unter, man verläuft sich, das wäre ungesund.
Dann danke für den Besuch im letzten Licht dieses Herbsttages.
Danke für die Einladung.
Sagte im Oktober 2019 Bayerns oberster Schwammerlforscher Christoph Hahn, Präsident der Bayerischen Mykologischen Gesellschaft. Wir haben, passend zur Herbst- und Pilzzeit, dieses Gespräch mit ihm wiederholt.